Ja, liebe Geschwister, es ist schön, zu euch zu kommen. Wenn wir einen Ort haben, wo das Wort Gottes reichlich wohnt, dann ist das wie zu Hause. Und ich bin sehr dankbar, diese Zeit mit euch zu haben, Gottesdienst mit euch zu feiern. Bringe natürlich auch herzliche Grüße mit von meiner Familie und den Geschwistern in der Gnadengemeinde. Und ja, lasst uns zu Beginn der Predigt nochmal gemeinsam den Herrn um Hilfe bitten und beten. Herrlicher Gott, wir glauben genau das. Wir haben Hoffnung in dir und in dir allein. Und wir sehnen uns danach, bei dir zu sein, wenn aller Schmerz zu Freude wird. O bitte, stärke heute unsere Hoffnung durch dein heiliges Wort. Amen. Man sagt, es gibt 2,6 Milliarden Christen auf der Welt. Welch ein Irrtum. Man ist kein Christ, weil man in einer christlichen Kultur lebt, im Gottesdienst sitzt, als Baby getauft wird oder Kirchensteuer zahlt. Ein Christ ist, wer auf Jesus allein vertraut und ihm nachfolgt. John MacArthur sagte, Mut ist vielleicht das größte Kennzeichen wahren Glaubens. Denn es ist leicht, sich Christ zu nennen, wenn viele es tun, wenn es angenehm ist, wenn es wenigstens keine Nachteile bringt. Aber was ist, wenn Christus folgen Spott bedeutet, wenn es Schläge bedeutet, wenn es Verlust bedeutet und Verfolgung? Wahrer Glaube wird geprüft. Und für wahre Christen ist das Leben immer ein Kampf, weil wir in einer Welt leben, die Gottes Weg ablehnt, die ihn verspottet. Und der Weg der Welt, der ist nicht Gottes Weg. Wenn wir also als Christen in dieser Welt im Kampf stehen, dann ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, um diesen Kampf zu bestehen, dass wir glauben. Und wir wollen heute uns einen Abschnitt im Hebräerbrief anschauen, der uns genau das aufzeigt. Ja, die Hebräer, die Empfänger dieses Briefes, die lebten im ersten Jahrhundert nach Christus und sie bekannten sich zu Jesus. Sie hatten sein Evangelium gehört und sie hatten ein Bekenntnis abgelegt, aber nun merkten sie immer mehr, was es kostet, sich zu Jesus zu stellen. Gerade von ihren Mitjuden, den Hebräern, gerieten sie unter Druck. Sie verloren vielleicht ihr Besitz, ihre Arbeit, ihr Umfeld auf alle Fälle, ihren Status. Und das, was ihnen so kostbar war, die Religion des Judentums. Und nun gerieten einige ins Zögern, ins Schwanken. Ist es das wirklich wert? Ist Jesus es wert? Der Hebräerbrief ist eine Ermahnung an sie, ein Wort der Ermahnung, was ihnen aufzeigt, ja, Jesus ist es wert. Jesus ist besser als alles, was du im Judentum hast und irgendwo sonst. Halte an ihm fest. Und im Hebräerbrief wollen wir heute einen Abschnitt in Kapitel 11 anschauen. Und ihr kennt dieses Kapitel, Hebräer 11. Es ist die Ruhmeshalle des Glaubens. Nein, es sind nicht die Glaubenshelden, es sind normale Menschen. Aber es ist ein kraftvoller Glaube, der in diesen normalen Menschen wirkt. Und deswegen wollen wir die Ruhmeshalle des Glaubens dort sehen. Und die Hebräer sollen ermutigt werden, dass schon ihre Vorfahren, ihre Vorgänger ebenso unter Druck standen, in Schwierigkeiten waren und Glauben zeigen mussten, im Glauben leben mussten. Und Hebräer 11 zeigt die Kraft wahren Glaubens. Wie er wirkte in der Vergangenheit in Abel, in Henoch, in Noah, in den Patriarchen Abraham, Isaak, Jakob, Josef, dann in Mose und seinen Eltern, in Israeliten, sogar in Rahab und in vielen weiteren im gesamten Alten Testament. Und von denen handelt der heutige Predigttext, der dieses großartige Kapitel abschließt, Hebräer 11. Und wir lesen jetzt den Predigttext aus Hebräer 11, die Verse 32 bis 40. Hebräer 11, 32 bis 40. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. In diesem Text kommt der Autor zum restlichen Alten Testament, nachdem er einzelne Glaubenshelden vorgestellt hat in diesem Kapitel, und jetzt geht er im Schnelldurchlauf durch den Rest. Einerseits ist dieser Abschnitt geprägt von Gegensätzen. Wir sehen hier, dass einige die Verheißung erlangt haben, andere nicht. Einige durch Schwert getötet wurden andere dem Schwert entkamen. Es gab Triumph und Leiden der Gläubigen. Aber andererseits sind diese beiden Seiten verbunden durch ein gemeinsames Thema, nämlich durch Glauben, der durchträgt, der Widerstand und Not erduldet. Lieber Bruder, liebe Schwester, du brauchst solchen Glauben auch für die Schwierigkeiten deines Lebens. Du brauchst solchen Glauben in einer gottlosen Welt dringend. Deshalb lasst uns in diesem Text drei Ermutigungen sehen, wie echter Glaube durch Schwierigkeiten trägt. Drei Ermutigungen, wie echter Glaube durch Schwierigkeiten trägt. Glaube erlebt erstens Sieg, zweitens Glaube erträgt Verlust und drittens Glaube erlangt Herrlichkeit. Glaube erlebt Sieg, Glaube erträgt Verlust und Glaube erlangt Herrlichkeit. Die erste Ermutigung, die wir in diesem Text sehen, ist, dass Glaube Sieg erlebt. Nun, ich sage dazu nicht immer, aber es ist möglich. Der Autor leitet den letzten Abschnitt hier im Kapitel ein mit den Worten: Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte. Und wir denken, typisch Prediger. Die Zeit geht aus, wie gut ich ihn verstehe. Und Hebräer war ja tatsächlich eine Predigt. Wenn wir einmal umblättern, Hebräer 13, Vers 22, dort sagt er: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an. Es war eine Predigt, dieser ganze Brief, vielleicht sogar erst mündlich gehalten und dann aufgeschrieben, wir wissen es nicht genau, aber sicher ist dieser Autor, er hätte so viel mehr zu sagen, aber er weiß, er muss hier kürzen. Er kann hier nicht durch das ganze Alte Testament ausführlich gehen. Bisher kam er im Kapitel, wie gesagt, nur bis Rahab oder die Zeit von Josua, das Buch Josua. Und nun, in unserem Abschnitt, sagt er: Was soll ich noch sagen von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten? Hier nennt er noch 6 Namen, 6 Individuen, 4 davon Richter und dann Samuel als Richter und Prophet und David den ersten König. Es sind hier 6 Namen, die immer in 3, aber das sind 3 Pärchen. Der erste ist eigentlich chronologisch hinter dem zweitgenannten immer, also ein bisschen umgeordnet, wahrscheinlich entsprechend ihrer Bedeutung. Aber der Punkt ist, er nennt nur noch kurz die Namen und fasst das restliche Alte Testament auf diese Weise zusammen. Nach Josua kommt das Buch Richter und er spricht hier von Gideon, Barak, Simson und Jephtha, nennt 4 Richter repräsentativ für das gesamte Buch. Und Gideon, den kennen wir aus Richter 6 bis 8, er besiegte eine Armee von über 100.000 Midianitern mit der starken Gruppe von wie vielen Leuten? 300. Und sie waren ausgerüstet mit Hörnern und Fackeln und Krügen. Wer geht so in einen Kampf gegen 100.000 Feinde? Er muss verrückt sein. Oder er muss an Gottes Macht glauben. Gideon wurde nicht beschämt darin. Der nächstgenannte ist Barak. Den finden wir in Richter 4 und 5. Auch er besiegte eine Übermacht von Kanaanitern mit 900 eisernen Streitwagen ausgerüstet, heißt es dort. Aber wenn wir diesen Barak uns anschauen, vielleicht denkst du an die Geschichte von Barak und sagst, Moment mal, der wollte doch unbedingt, dass Deborah mitkommt in den Krieg. War der wirklich ein Vorbild des Glaubens? Ja, er wollte, dass Deborah mitkommt, aber er wusste, sie ist eine Prophetin und sie steht für Gott ein. Sie vertritt Gott in dieser Zeit. Wir gehen nicht auf die ganzen Irrungen dieser Zeit ein, aber hier ging es darum, dass Barak dadurch auch Glauben ausdrückte. Davon können wir ausgehen, als er nicht darauf stützte, dass eine Frau den Krieg gegen 100.000 Midianiter gewinnt, sondern vielmehr, oder gegen Kanaaniter gewinnt, sondern vielmehr, dass sie Gott vertritt. Und so hat auch Barak an Gottes wundersames Eingreifen geglaubt. Als nächstes wird Simson genannt. Den finden wir in Richter 13 bis 16. Und Simson ist berühmt, berüchtigt. Er ist auch bekannt, weil er fleischlich handelte und selbstsüchtig, oder? Aber dieser Simson war ein Mann des Glaubens, denn er wusste, dass seine eigene Stärke nicht seine eigene Stärke ist, sondern von Gott kam. Und er kämpfte Gotteskämpfe nach seinem Willen. Jephtha finden wir in Richter 11 und 12. Auch er ist uns bekannt wegen einem großen Makel, wegen einem vorschnellen Schwur. Aber auch Jephtha war überzeugt, dass Gott die Kraft zum Sieg gibt über die Ammoniter in diesem Fall. Nach diesen Richtern folgten die Könige. Hier wird David genannt als der größte König, als ein Mann nach Gottes Herzen. Und David, es wird so viel von ihm berichtet, wo wir seinen großen Glauben sehen. Wir denken sicherlich schnell an Davids Kampf gegen Goliath, wo er diesem Riesen gegenüber trat als junger Mann. Aber er war sich sicher, dass Gott diesen Riesen heute besiegen würde. Und das sagte er ihm auch einfach ins Gesicht. Und so kam es. Dann sehen wir noch Samuel. Samuel, eigentlich schon vor David, beginnt seine Geschichte. Er war der letzte Richter, aber führte Israel dann auch ins Königtum. Und er zeigte oft großen Glauben, wenn er ein gottloses, götzendienerisches Volk leiten musste. Und wenn er Gottes Willen vor ihnen vertrat. Samuel war zugleich auch der, mit dem die Zunft der Propheten begann. Und so wird nun auch nach ihm in Hebräer werden die Propheten erwähnt. Diese werden nicht mal namentlich erwähnt. Wir könnten so viele aufzählen, so viele große Propheten im Alten Testament, aber hier werden sie nur noch im Kollektiv genannt. Die Propheten, die während des Königtums Israels dienten und darüber hinaus, während der ganzen Geschichte Israels. Und allgemein waren Propheten Vorbilder des Glaubens, insbesondere inmitten einem rebellischen Volk. Sie traten für Gottes Wort ein und für sein Gesetz. Aber der Autor des Hebräerbriefs, der spricht nun nicht mehr von konkreten Namen und Begebenheiten. Die Zeit fehlt einfach dafür, wie er sagt. Das ganze Alte Testament ist voll Menschen des Glaubens. Und wir stolpern vielleicht über manche von diesen Namen, über Gideon und Barak und Simson und Jephtha. Warum sind die in der Ruhmeshalle des Glaubens? Wie schon gesagt, weil es nicht um den Menschen geht. Nicht um die großen Menschen, die wir verherrlichen als Helden. Nein, sondern weil Gott, falls du es noch nicht mitbekommen hast, weil Gott ganz normale und ganz schwache Menschen rettet. Weil kein Mensch perfekt ist und deshalb vor Gott etwas erwirbt, sondern weil unser Glaube sich auf einen perfekten Gott richtet. Und das haben wir gemeinsam als Gläubige, dass wir auf ihn unsere Hoffnung setzen, von ihm unsere Rettung erwarten. Und so gebraucht Gott unvollkommene Gläubige, auch wie diese genannten. Nun, in Vers 33 und 34 folgen nun 9 Aussagen im Staccato, Schlag auf Schlag, ohne Konjunktion, Sie zeigen uns, was diese unzählige Schar von Glaubensvorbildern im Alten Testament so alles erlebt haben, wie sie Siege erlebten. Und ihr könnt etwas Bibelquiz spielen und überlegen, worauf beziehen sich eigentlich diese ganzen Aussagen? Erstens, Vers 33, die durch Glauben Königreiche bezwangen. Nun, das ist nicht schwer, darüber haben wir gerade schon gesprochen, trifft auf viele Richter zu, auch David, weitere Könige, teilweise gegen, wie wir gesehen haben, übermächtige Gegner. Zweitens, sie wirkten Gerechtigkeit. Und zwar vor allem als Leiter des Volkes. Wir sehen einen Samuel, in 1. Samuel 12, der Israel immer mit Integrität gerichtet hat. Oder einen David, der im Volk, dem ganzen Volk Recht verschafft hat, 2. Samuel 8. Als drittes wird erwähnt, sie erlangten Verheißungen. Zum Beispiel für Siege über die Feinde wie Gideon und Barak und Simson, aber auch für Dinge wie dass Unfruchtbare schwanger werden konnten oder einige versorgt wurden in großer Not. Als viertes sehen wir, sie verstopften die Rachen der Löwen. Und dabei denken wir an Daniel, Kapitel 6. Ein unfassbares Wunder, weil Löwen zwar die Könige der Tiere sind, aber Gott der König der Löwen ist. Fünftens, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Und auch da denken wir an Daniel und seine Freunde, vor allem in Daniel 3. Denn diese Freunde wurden ins heißeste Feuer geworfen, aber sind doch nicht verbrannt. Gott ist mächtig. Sechstens, sie sind der Schärfe des Schwertes entkommen. David entkam Absalom, Elia entkam Isabel, Elisa entkam Joram, Jeremia, dem Joachim und so weiter. Siebtens, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen. Bei Gideon, Barak und Simson zum Beispiel sehen wir, wie sie übernatürliche Kraft erlebten. Gott stärkte auch den erschöpften Elia oder den sterbenskranken Hiskia. Achtens, sie sind stark geworden im Kampf. Auch da gibt es zahllose Beispiele bei Richtern und Königen. Und das gilt auch für neuntens, sie haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Besondere Beispiele finden wir bei David oder Elisa, auch Josaphat und Hiskia, den Königen von Juda. Und dann, nach diesen neuen Aussagen, kommen wir in Vers 35 zum Gipfel des Triumphs. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Gott erweckt einen toten, leblosen, regungslosen Menschen zum Leben. Wo sehen wir das im Alten Testament? Einmal finden wir dort die Witwe von Zarpat beim Propheten Elia und auch die Schunemiterin bei Elisa, Frauen, die ihre Toten zurückerhielten. Auch wenn wir die neutestamentlichen Beispiele uns anschauen, sehen wir, dass es sich dort um Frauen dreht, die Totenauferweckung erlebten. Der Punkt bei all dem, Glaube erlebt Sieg. Auch in Not, in Leid und Widerstand, wenn eigentlich alles unmöglich erscheint, Glaube erfährt Sieg. Warum ist das so? Glauben an wen? Es geht um das Objekt des Glaubens. Es geht um den, auf den wir unsere Hoffnung setzen. Es geht um den König des Universums, der immer und immer wieder eingegriffen hat zum Wohle seiner Kinder. Und wenn du diese Beispiele siehst und weißt, es gibt noch unzählige mehr, dann denk bitte daran, wenn du angefochten bist. Denk daran, dass du diesen König des Universums kennst. Und dass auch er mächtig ist, einzugreifen. Er verspricht uns nicht die Lösung jeder Probleme, aber er hat die Macht und er will gebeten werden. Er will, dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Und wir dürfen wissen, alles ist ihm möglich. Wenn er sich entscheidet, nicht einzugreifen, dann ist das seine Souveränität, aber nicht seine Grenzen der Macht. Und wir müssen das wissen, wir müssen diesen Gott kennen. Wir müssen unsere Hoffnung auf ihn setzen. Dafür musst du deine Bibel kennen, dafür musst du deine Bibel lesen, dafür musst du, wenn du bei manchen von diesen Beispielen oder Namen denkst, oh, da weiß ich gar nicht so genau Bescheid, Lies deine Bibel und kenn diese Geschichten, kenn Gottes Machttaten, damit du lernst, diesem selben Gott auch heute zu vertrauen für dein Leben. Glaube erlebt Sieg. Aber nicht immer ist das Gottes Wille. Nicht immer ist irdischer Sieg Gottes Wille, und das zeigt der nächste Punkt. Es ist die zweite Ermutigung, wie echter Glaube durch Schwierigkeiten trägt. Manchmal werden diese Schwierigkeiten überwunden durch Sieg, aber Glaube kann auch Verlust ertragen. Glaube erträgt Verlust. Verlust für Gläubige ist möglich, ja, Verlust von Freiheit, von Beziehungen, von Gesundheit, von Besitz, von Leben. Aber Glaube kann verlieren. Glaube hilft verlieren. Glaube hilft uns zu ertragen. Vielleicht sagten die Hebräer bis Vers 35, ja, das ist mein Gott, er schenkt Siege, er greift mächtig ein. Und deshalb wollen wir auch nicht verfolgt werden von unseren Mitjuden für unser Bekenntnis zu Jesus. Aber hier dreht der Autor den Blickwinkel. Mitten in Vers 35 sagt er nun, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Das Wort für martern, timpaniso, meinte ursprünglich, dass jemand auf ein Rad ausgestreckt wird und zu Tode geprügelt wird. Es geht um Folter. Und so erlebten es tatsächlich in der Zwischenzeit zwischen Alten und Neuen Testament, im zweiten Buch Makkabäer wird das berichtet, einige jüdische Märtyrer. Aber nicht nur sie. Sie und viele Gläubige wurden für ihren Glauben gequält, gefoltert, getötet. Was heißt es, sie nahmen die Befreiung nicht an? Wer Gott leugnete, der konnte all dem entkommen. Wenn du unter Druck stehst, wenn du weißt, sie quälen dich, sie wollen dein Leben nehmen, dann hast du eine Möglichkeit bekommen. In vielen Fällen, und heute ist es noch so, sag diesem Jesus ab. Leugne ihn, gib ihn auf. Und du entkommst aller Qual, allen Schmerzen. Wir haben gesehen, dass Gott selbst Tote auferwecken kann, hier in Vers 35, dass er solchen Sieg gibt. Aber diese Leute haben gesagt, wir hoffen auf eine bessere Auferstehung. Und deshalb nahmen sie die Befreiung nicht an. Sie sagten, Jesus ist mir treu, Jesus ist mein Gott und mein Retter. Und ich bleibe ihm treu. Ich erhoffe eine bessere Auferstehung. Diese Toten, die auferweckt wurden, die wurden zu physischem Leben erweckt und sie mussten ein zweites Mal sterben. Aber hier geht es um eine bessere Auferstehung. Eine Auferstehung, die dem Leben schenkt, der ewig nicht mehr stirbt. Ewiges Leben. Das ist eine bessere Auferstehung. Und der Hebräerbrief zeigt uns immer dieses Wort besser, dieses Konzept besser. Eine bessere Hoffnung, ein besseres Opfer hat Christus gebracht. Besseres Blut für ein besseres Heiligtum, an dem wir teilhaben dürfen. Er hat einen besseren Bund gegeben. Christus bringt das Bessere. Und er bringt auch die bessere Auferstehung. Er bringt den besseren Triumph, den besseren Sieg über den Tod und über das Leid. Und es lohnt sich, auch in der größten Qual zu ihm zu stehen und darauf zu hoffen. An dieser Stelle zeigt sich Glauben so deutlich. Wenn jemand das Schlimmste erträgt, was diese Welt ihm geben kann, ihm zufügen kann, um das Beste zu empfangen, was Gott geben kann. Wenn jemand das Schlimmste der Welt erträgt für das Beste, was Gott uns schenkt. Und ich frage dich, bist du so überzeugt von der künftigen Auferstehung, von einer besseren Auferstehung und davon, dass es wert ist, für diese zu leben und zu sterben und alles zu ertragen, was Gott vorgesehen hat? Weil er es wert ist. In dem, was sich Christentum nennt, bekommt man auch andere Botschaften zu hören. Gerade in der charismatischen Bewegung richten viele den Blick auf das Irdische. Sie sagen, Gott wolle, dass wir immer reicher werden, gesünder und erfolgreicher. Sie sagen, du musst nur genug glauben und dann wirst du geheilt von jeder Krankheit. Damit fügen sie dem Leid der Krankheit, was wir ohnehin schon ertragen, noch den Schmerz hinzu, dass wenn du diese Krankheit nicht los wirst oder dein Leben, dass du nicht genug geglaubt hast. Was für ein Betrug, was für eine Irreführung, weil das ist nicht, was Gott sagt. Gott ist mächtig, Siege zu schenken, aber Gott ist auch mächtig, durch Verlust durchzutragen. Und der Glaube, der kann zu beidem führen, zu Sieg und zu Verlust. Aber der Glaube, der hilft auch beidem zu begegnen. Der kann mit beidem umgehen und sagen, Gott, ich vertraue dir, egal was passiert. Wie war das denn bei den 4 oder 3 Freunden in Daniel 3, Schadrach, Meschach, Abednego? Was sagten sie dem König Nebukadnezar? Wir haben nur genug Glauben und deswegen fürchten wir nichts. Uns kann nichts passieren. Nun, sie sagten ihm, Gott kann uns retten. Er hat die Macht, aber er muss nicht. Selbst wenn wir qualvoll sterben müssen, König, wir bleiben unserem Gott treu. Das ist, was sie sagten. Und sie erlebten ein großes Wunder, wie Gott sie aus dem Feuer befreite. Aber sie versuchten ihn nicht. Sie schrieben ihm nicht vor, was er tat. Und sie haben gesagt, selbst wenn wir qualvoll sterben müssen, werden wir unseren Gott nicht verleugnen. Wie ist das denn mit den verfolgten Geschwistern, die wir haben in aller Welt, in vielen Ländern, wo man sich nicht einfach öffentlich zu Jesus bekennen kann und so in Gottesdienst setzen kann wie wir? Lies ihre Berichte. Nimm Anteil an ihrem Leid. Bete für die verfolgte Gemeinde. Auch heute werden Christen gefangen genommen und gefoltert und getötet. Und die Frage, die ich dir stelle, haben diese Menschen zu wenig geglaubt? Haben wir genug Glauben, dass es uns gut geht und sie haben zu wenig geglaubt? Ich fürchte, es ist, wenn überhaupt, andersrum. Sie haben genug geglaubt, sie haben Gott so viel geglaubt, dass sie auch bereit waren, das zu ertragen. Dass sie bereit waren, wissend ihn zu bekennen, im Wissen, dass sie dafür vielleicht alles genommen bekommen. In Vers 36 hören wir weitere Beispiele. Andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Emotionale und physische Qualen. Behandlung im Gefängnis war in der Antike nicht so, wie wir das vielleicht kennen oder vermuten in unserem Land. Wir wissen, dass Menschen dort unmenschlich behandelt wurden und wir sehen auch in der Bibel Beispiele, zum Beispiel der Prophet Jeremia, Kapitel 20, bekommen wir einen Einblick, wie er verspottet wurde, geschlagen wurde, eingesperrt wurde für seine Botschaft. Und dann wird hier weiter berichtet, Vers 37, sie wurden gesteinigt. Zum Beispiel wie der Prophet Zacharja in 2. Chronik 24, laut der Überlieferung auch Jeremia. Sie wurden zersägt. Laut einer apokryphen Schrift widerfuhr das dem Propheten Jesaja unter dem gottlosen König Manasse, mit einer Holzsäge in 2 Teile zersägt. Versucht, das ist ein allgemeiner Begriff, der auf viele zutrifft. Es ist auch unklar, ob dieses Wort im Urtext steht, aber wenn überhaupt, ist es eine allgemeine Umschreibung. Dann heißt es weiter, sie erlitten den Tod durchs Schwert. Und hier sehen wir den Gegensatz in Vers 34, entkamen einige dem Schwert, aber das galt nicht für alle. Sie erlitten den Tod durch Schwert, wie einige Propheten, zum Beispiel der Prophet Uria und der König Joachim in Jeremia 26. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen. Das war die primitivste Kleidung und stand für ein Leben der Entbehrung. Von Elia und Elisa wissen wir, oder da sehen wir, dass es die Kleidung einiger Propheten war. Sie erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Auch das passt zu vielen Propheten, auch Elia und Elisa. Aber hier, er nimmt nicht nur Bezug auf die Beispiele des Alten Testaments, es reicht schon darüber hinaus auf Beispiele der zwischentestamentlichen Zeit, die Gläubigen, die sich da zum Herrn bekannten, die erfuhren viel Widerstand, Verfolgung. Ja, es reicht hinein bis in dieses beginnende Neue Testament und die Zeit der frühen Gemeinde. Und für sie alle gilt Vers 38, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Dorthin flohen Verfolgte oft. Sie hatten keine andere Wahl, sie mussten sich verstecken. Es waren die Orte größter Entbehrung, die hier genannt werden, aber sie hatten keine andere Wahl. Wir sehen schon bei Gideon und David solche Beispiele, aber dann heißt es zum Beispiel auch von Obadja, dass er 100 Propheten in Höhlen verbarg in 1. Könige 18. Das Fazit hier ist messerscharf: sie, deren die Welt nicht wert war. Die Welt war ihrer nicht wert, dieser treuen Gläubigen. Dabei sehen doch hier diese leidenden Gläubigen wie die Verlierer aus und die Welt wie die, die triumphiert. Aber eigentlich ist es genau umgekehrt. Sie sind die Gewinner und die Welt ist blind dafür zu sehen, mit wem sie es zu tun hat. Blind dafür zu sehen, dass sie das Richtige tun, Gott fürchten. Sie sind eigentlich zu gut für die Welt, dass sie einer gottlosen Welt die Wahrheit verkündigen und vorleben. Die böse Welt verdient solch treue Zeugen nicht. Auch bei den Hebräern sehen wir das am Ende von Kapitel 10. In Hebräer 10, Vers 32 bis 34 erhalten wir einen kleinen Einblick in das, was die Hebräer schon erlitten hatten. Sie konnten sich damit identifizieren, mit Verfolgung, mit dem Preis des Glaubens. Und sie sollten mit diesem Text verstehen, dass es normal ist, dass Glaube Verlust bringt in einer gottlosen Welt. Aber dass durch diesen Verlust wahrer Glaube durchträgt. Das sollte sie ermutigen. Und das soll auch dich heute ermutigen. Wenn du erkennen musst, verstehen musst, dass Glaube in dieser Welt Verlust zu erwarten hat, dass du siehst, wahrer Glaube trägt durch. Es ist normal für jeden Christen, jeden, der Christus nachfolgt, dass er auch die Leiden des Christus mitträgt. 1. Petrus 4, Vers 13. Es ist sogar so, dass wenn wir bedenken, dass 2. Timotheus 3, Vers 12 sagt, wer gottesfürchtig leben will in Christus Jesus, wird Verfolgung erleiden. Dass wir uns fragen müssen, wenn ich nicht leide, wenn ich keine Verfolgung erleide für meinen Glauben, wie sehr lebe ich meinen Glauben? Denn wer in einer gottlosen Welt konsequent zu Jesus steht, der muss damit rechnen, dass er von ihr bekämpft wird. Wie ernst ist es uns mit unserem Bekenntnis zu Jesus, mit unserer Nachfolge? Aber wir dürfen auch wissen, dass wenn du so leidest, dass du vom Herrn eine wunderbare Perspektive bekommst. In Matthäus Kapitel 5, in den Seligpreisungen, spricht der Herr davon, dass wir glücklich sind, glückselig sind, wenn wir verfolgt werden. Matthäus 5, Vers 11 und 12, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Freude über Verfolgung? Freude über Leid, über Schmerz? Ja, sagt der Herr, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Es ist alles eine Frage dessen, was uns kostbar ist, ob wir eine bessere Auferstehung erwarten. Hast du diese Hoffnung auf dem Himmel? Ist der Himmel dein Zuhause? Ist der Himmel der Ort, wo du deine Schätze hast und deine Belohnung erwartest? Der Herr Jesus ist der Weg in diesen Himmel. Der Herr Jesus hat so viel mehr gelitten als jeder Gläubige in seinen Fußspuren. Der Herr Jesus hat als Gerechter gelitten für die Ungerechten. Der Herr Jesus hat das Kreuz erduldet, lesen wir in Kapitel 12, Vers 2, und die ganze Schmach für nichts geachtet. Dass er gefangen genommen wurde, dass er angespuckt wurde, dass er auf den Kopf geschlagen wurde und eine Dornenkrone aufgesetzt bekam, dass sein Rücken zerschunden wurde, dass er gedemütigt wurde und durch die Straßen geführt wurde mit dem Kreuz und dann dort an dieses Kreuz geschlagen wurde. Dass sie ihn noch verspottet haben und gesagt haben, wenn du Gott bist, dann steig doch herab. Dass sie ihn dort aufgehängt haben, ohne Kleider, geschlagen an Nägel, er sich qualvoll aufrichten musste, um nicht zu ersticken. So ging es den Menschen, die gekreuzigt wurden. Und der Jesus, der hat das größte Leid getragen. Er hat die Schande für nichts geachtet, weil er hat es um der vor ihm liegenden Freude willen getan. Hebräer 12, Vers 2. Er hatte diesen Ausblick, diese Perspektive, er wusste wofür. Und durch dieses Opfer gibt der Herr Jesus dir die Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Und Hoffnung auf den Himmel zu haben. Ein Ort, wo jedes Leid enden wird. Und jedes Leid seinen Lohn findet vor Gott. Deine Treue zu ihm seinen Lohn findet vor Gott. Und ich frage dich, hast du diese Hoffnung auf den Himmel? Hast du die Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus? Dass er dein Retter ist und dass du weißt, er hat das für dich getragen. Und er wird dich sicher auch dorthin bringen. Nicht durch deine Kraft, sondern durch seinen mächtigen Glauben, der in dir wirkt. Und wenn nicht, dann kehr heute zu ihm um. Denn alles, was wir in dieser Welt finden können und verlieren können, ist nichts wert im Vergleich zur Hoffnung, die wir im Himmel haben, zum Lohn, den wir im Himmel bekommen. Der Jesus ist der Einzige, der uns unsere Schuld nehmen kann. Viel größere Qualen, als was die Welt uns antun kann, erwarten den, der nicht auf Christus hofft, in der Hölle. Und der Herr Jesus ist der Einzige, der uns davor retten kann. Deswegen komm zu ihm und setze deine Hoffnung auf Christus allein. Andererseits ist dieser Text über Prüfungen, über Leiden, über Verfolgung auch ein guter Gradmesser für uns, für unseren Glauben. Ist dieser Glaube echt? Weil wenn wir nicht bereit sind, Jesus zu folgen und auch für ihn zu leiden, wenn es sein muss, dann zeigt der Druck das, dann zeigt die Verfolgung das. Und so sollten uns diese ernsten Gedanken, selbst wenn das noch nicht unsere Erfahrung ist, sollten uns läutern. Und uns zum Prüfen bringen. Setze ich meine Hoffnung wirklich auf Christus und bin bereit, ihm zu folgen, was immer es kostet? Drei Ermutigungen, wie echter Glaube durch Schwierigkeiten trägt. Erstens, Glaube erlebt Sieg. Zweitens, Glaube erträgt Verlust. Beides ist möglich, aber eines ist gewiss. Drittens, Glaube erlangt Herrlichkeit. Denn ultimativ wird der Glaube triumphieren, spätestens am Ende. Und darauf kann Glaube geduldig warten. Hier kommen wir zur Schlussfolgerung in Hebräer 11, in Vers 39. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. Mit Zeugnis hat das Kapitel 11 begonnen in Vers 2. Kannst du mal nachlesen, Hebräer 11, Vers 2, heißt es, dass durch Glauben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten haben. Und so schließt er hier den Rahmen um all diese ganzen Beispiele, um die namentlich genannten und ihre Geschichten und um die unzählige Schar nicht namentlich genannter Gläubiger. Sie haben von Gott ein gutes Zeugnis erhalten wegen ihres Glaubens. Aber sie haben das Verheißene nicht erlangt. Und das Verheißene, das wird uns auch im Kapitel 11 immer deutlicher gemacht, wenn dort viel gesprochen wird von der Belohnung, Vers 6, die wir haben, wenn wir Gott suchen. Auch wird gesprochen von der himmlischen Stadt, der ewigen Stadt, dem ewigen Erbe in Gottes Gegenwart, wohin Jesus den Zugang verschafft, durch den neuen Bund den Weg bereitet. Das war die Verheißung. Das war, worauf die Gläubigen warteten im Alten Testament. Sie warteten geduldig, aber sie erlebten es nicht. Sie starben im Glauben, ohne Schauen. Das ist Glaube, der warten kann, der vertrauen kann, auch wenn er nicht sieht, der vertraut, auch wenn er nicht die Erfüllung erfährt, der einfach nur glaubt, weil Gott es gesagt hat. Nicht, weil er sieht, erlebt, die Belohnung empfängt, sondern weil er vertraut auf Gottes Wort. Aber warum gab Gott ihnen noch nicht die Verheißung? Warum erlangten sie sie nicht? Vers 40 zeigt uns das, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Gottes Ziel mit der ganzen Heilsgeschichte, der ganzen Geschichte der Menschheit ist es, dass wir als Gläubige aller Zeiten gemeinsam bei ihm sind und Anteil haben an seinen Segnungen und seiner Herrlichkeit. Und das ist das Bessere, von dem hier gesprochen wird. Für uns etwas Besseres vorgesehen hat. Wie gesagt, dieses Schlüsselwort im Hebräerbrief. Nun ist es einfach das Bessere. Der Zugang zu Gott und mit ihm unser ewiges Erbe. Das ist, was Gott für uns vorgesehen hat. Durch Jesus Christus, durch seinen neuen Bund. Nach diesem Besseren. Ach, wie wir uns danach sehnen. Es ist der Superlativ. Es gibt nichts Besseres, was wir bekommen könnten. Unser Leben ist darauf ausgerichtet. Aber es ist möglich, dass auch wir im Glauben sterben, ohne das Verheißene zu erlangen. Vielleicht wartest du darauf bis zum Tod. Wirst du auch dann noch glauben und darauf vertrauen? Wirst du einfach vertrauen, weil Gott es gesagt hat? Vers 40 gibt uns wenigstens einen Grund fürs Warten. Gibt uns einen Grund dafür. Ich meine, wir erwarten den Herrn Jesus jederzeit. Seine Rückkehr, die Entrückung der Gemeinde. Und dass er seinen Plan erfüllt, dass er uns zu sich holt. Und wir sollen und dürfen das erwarten. Aber ich meine, sollte Gott weiter warten mit seiner Rückkehr, der Erfüllung aller Verheißungen, dann bekommst du hier wenigstens einen guten Grund dafür. Die Entrückung und das Reich Gottes sind noch nicht gekommen, weil Gott immer noch Menschen rettet, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Weil Gott immer noch geduldig und barmherzig Menschen rettet in unserer Zeit. Deshalb warten wir noch, deshalb glauben wir noch. Ein guter Grund. Nun, wir haben drei Ermutigungen gesehen, wie echter Glaube durch Schwierigkeiten trägt, durch die Schwierigkeiten auch deines Lebens. Mal erlebt Glaube Sieg und mal erträgt Glaube Verlust. Aber gewiss erlangt Glaube Herrlichkeit am Ende. Als Nachfolger Jesu brauchst du mutigen Glauben. Nicht nur den Namen eines Christen, sondern einen mutigen Glauben. Wir denken daran, wie 11 der 12 Apostel, Jünger Jesu, von ihnen wissen wir, dass sie als Märtyrer starben, gesteinigt, enthauptet, erstochen, gehäutet, zu Tode geschleift, verbrannt, gekreuzigt, Petrus kopfüber. Unzählige Christen unter Nero, zur Zeit dieser Worte im Hebräerbrief und danach, starben durch Flammen, starben durchs Kreuz, starben durch wilde Tiere. Ob im Mittelalter oder der Reformation oder bis heute, Christen werden verfolgt. Warum? Weil diese Welt, diese gottlose Welt ihrer nicht wert ist. Weil sie Christi nicht wert ist. Oh, und wir flehen darum, dass Gott Erbarmen hat mit dieser Welt und dass er die Gottlosen zum Glauben führt. Aber der Grund für solches unsägliches Leid ist, die Welt ist Christi und der Gläubigen nicht wert. Für uns mag das recht weit weg erscheinen. Aber ich denke, dieser Text ist sehr, sehr wichtig für uns, dass wir uns diesem Thema stellen, auch des Preises, den unser Glaube kosten kann, der Verfolgung, die uns erwarten kann. Und so möchte ich dir zum Schluss noch 5 kurze Ratschläge mitgeben, wie du dich auf Verfolgung vorbereitest. Du solltest dich vorbereiten auf Verfolgung. Und zwar erstens, erwarte Verfolgung. Erwarte Verfolgung, denn die wahre Gemeinde Christi, die hat in ihrer Geschichte immer Verfolgung erlitten. Durch Juden, durch Römer, durch Muslime, durch Atheisten, wen auch immer. Und die Bibel kündigt es an, wie gesagt, 2. Timotheus 3, Vers 12, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Der Jesus hat uns gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Und wir sagen, vielleicht nicht ich, vielleicht nicht wir. Nein, es ist normal, als normal vorausgesetzt. Rechne damit, erwarte Verfolgung. Wunder dich nicht übers Leid. Zweitens, verstehe Verfolgung. Dabei hilft uns besonders gut Johannes 5, wie der Herr Jesus dort seine Jünger belehrt. Johannes 15 in Vers 19 sagt er, weil ihr aber nicht von der Welt seid, hasst euch die Welt. Und die Gegenseite davon, Vers 20, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Das ist, wie du Verfolgung verstehen musst. Weil du als Gläubiger nicht zur Welt gehörst, sondern weil du zu Christus gehörst, den die Welt hasst. Deswegen leidest du als Christ. Deswegen musst du als Christ leiden. Und immer wieder erfahren wir das in Gesprächen, oder? Wenn wir das Evangelium bekennen, wenn wir den Herrn bekennen, dass die Menschen diese Botschaft hassen. Sie hassen diese Botschaft. Sie finden vielleicht Nächstenliebe gut und okay, aber die Botschaft vom Gericht, vom Zorn Gottes, vom Gehorsam, vom Leid, die Botschaft vom allgenugsamen Wort Gottes, von dem inspirierten, irrtumslosen Wort Gottes, die Botschaft von Himmel und Hölle, die Botschaft von dem Willen Gottes und unserer Unterordnung, dem Brechen unseres eigenen Willens und unserer Selbstsucht, oh, die wird gehasst. Und wenn du diese Botschaft glaubst und verkündest, dann erlebst du den Hass, den Christus, der auf Christus gerichtet ist. Also erstens erwarte Verfolgung, zweitens verstehe Verfolgung, drittens fürchte nichts. Und das ist mir besonders wichtig, wenn wir heute so grausame Beispiele von Folter und Mord gehört haben, dann kann uns das ängstigen. Das ist absolut menschlich, dass uns das ängstigen wird. Aber wir müssen biblische Klarheit bekommen auch dazu. Wir müssen verstehen, dass wir eine bessere Auferstehung erwarten, dass jedes Leid dieser Zeit auf der Erde vorübergehend ist und dass, was auch immer Menschen dir antun wollen, dass sie dir nicht das Kostbarste nehmen können, was du in Christus hast. Da kommen sie nicht dran. Es ist nicht verfügbar. Unser Leben, unser Körper mag verfügbar sein, aber niemand kommt an unser himmlisches Erbe. Und darauf müssen wir unseren Blick richten. Tod, wo ist dein Stachel? Wir fürchten den Tod nicht mehr. Wir sehnen uns nach dem, was danach kommt. Der Herr, Jahwe, ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ist er nicht bei dir im Tal des Todesschattens? Sagt das nicht die Schrift und solltest du dich nicht darauf verlassen? Der Herr, Jahwe, ist mein Licht und mein Heil, Psalm 27. Vor wem sollte ich mich fürchten? Hier ist, denke ich, eine wichtige Sache, dass die Verfolgten, unsere verfolgten Geschwister, die waren auch keine Übermenschen. Die immer wieder lese ich Zeugnisse und denke darüber nach, wie das keine Menschen waren, die sagten, sie waren irgendwie besonders dafür ausersehen, haben besonders große Kräfte und Fähigkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Nein, sie sind Menschen wie du und ich. Aber sie haben in den Momenten des Leides Gottes Kraft erfahren. Gottes Hilfe, Gottes Durchtragen erfahren. Es ist nichts, was der Herr uns jetzt in einem Übermaß gibt, sodass du sagen kannst, hier habe ich alles bereit und wenn Verfolgung zukommt, ich weiß, worauf ich mich stütze. Ich bin ausgerüstet, ich kann es ertragen. Oh nein, das ist nicht der Weg des Glaubens. Dann, wenn du es brauchst, dann verheißt Christus, bei dir zu sein und dich durchzutragen. Und das ist, worauf wir hoffen. Nicht, dass wir jetzt sagen, wir haben aus uns heraus keine Angst, aber dass wir wissen, was auch immer kommt, Christus trägt durch und er stellt dann die nötige Kraft zur Verfügung. Wir sind übrigens im Irrtum, wenn wir Angst haben vor Leid und vor Verfolgung. Denn wir sollten etwas anderes viel mehr fürchten. Wie oft hast du schon Zeugnis davon gehört, dass die verfolgte Gemeinde uns zuruft und sagt, wir wollen gar nicht, dass die Verfolgung ganz weggenommen wird, weil wir wissen, wie sehr sie uns zum Herrn treibt. Aber was wir fürchten, ist Wohlstand, ist Sorglosigkeit, ist ein Leben in gefühlter Sicherheit, ohne Nöte. Weil das ist nämlich Gift für unseren Glauben, für unser Vertrauen. Da wird er sehr herausgefordert. Und da müssen wir uns fragen, wie sehr leben wir in dieser Zeit, in diesen Umständen, wo wir unsere Hoffnung auf andere Dinge setzen, wo wir viel zu zufrieden sind mit dem, was wir haben um uns herum, wo wir uns nach anderen Dingen sehnen als nach unserem Herrn. Deshalb erwarte Verfolgung, verstehe Verfolgung. Drittens, fürchte nichts. Viertens, folge Jesus, folge dem Herrn. Wenn du Jesus folgst, schon jetzt, schon hier, wenn du heute deine Bibel liest und ihn immer besser kennenlernst, ihn immer mehr lieben lernst, mit ihm verbunden bist in enger Beziehung im Gebet, dann fahr einfach damit fort, wenn du unter größeren Druck gerätst und in Leid. Lerne heute Jesus zu folgen. Er verändert sich nicht. Du musst jetzt deine Beziehung bauen, ihn suchen. Er sehnt sich nach uns und nach der Nähe zu uns, weil er uns so sehr liebt. Aber wir müssen ihn suchen. Wir müssen heute lernen, ihm nachzufolgen. Wir müssen heute lernen, kleine Entscheidungen zu treffen, zu seiner Ehre und seinem Willen unterzuordnen, damit wir bereit sind, auch für alles, was kommt. Erwarte Verfolgung, verstehe Verfolgung, fürchte nichts, folge Jesus und fünftens ersehne Herrlichkeit. Und das ist dieser Schlüssel in Hebräer Kapitel 11, der Schlüssel in der ganzen Schrift, dass du deine Hoffnung auf den Himmel richtest, deine Hoffnung auf die Verheißung Gottes, deine Hoffnung auf Gott selbst und bei ihm zu sein. Was sollen dir die Menschen dann nehmen? Besitz? Oh, du hast im Himmel eine ewige Stadt mit Straßen aus Gold. Körper? Du kriegst einen besseren Körper, einen Auferstehungsleib. Familie, du kriegst unzählbare Geschwister, eine Schar von Geschwistern beim Herrn. Was sollen die Menschen uns nehmen, wenn wir verstehen, dass unser Schatz im Himmel ist, dass unser Schatz der Herr ist? Dann brauchen wir wirklich nichts fürchten. Und so möge der Herr dir und mir das schenken, dass unser Blick auf die Verheißung gerichtet ist, dass unser Blick auf die bessere Auferstehung gerichtet ist und dass wir in diesem Glauben erleben, wie er uns durchträgt. Amen. Lasst uns noch beten. Großer Gott, du mächtiger Schöpfer, du souverän über die ganze Welt, du zeigst deine Macht und wir danken dir, dass wir das sehen dürfen. Wir wollen dir vertrauen, wir wissen, dass du auch jede unserer Not lösen kannst, wie du es willst, wann du es willst. Wir danken dir, Herr, dass du triumphierst. Und wir danken dir auch für die große Gnade, die es ist, zu leiden. Und dass du uns dann zeigst, wie kostbar du bist und wie sehr du uns durchträgst, wenn wir ganz offensichtlich nicht die eigene Kraft dazu haben. O Herr, wir beten, dass wir unseren Blick auf dich richten, dass wir das Bessere ersehnen, dass wir uns nicht mit Schlechterem zufrieden geben, dass wir uns nicht mit den Lüsten dieser Welt, allem, was die Welt zu bieten hat, allem, was wonach unser Fleisch sich sehnt, dass wir uns nicht damit zufrieden geben und nur bitter enttäuscht werden. O Herr, lass uns uns ausstrecken nach dem Besseren, was nur du geben kannst. Schenk uns Sehnsucht nach dem Himmel, Sehnsucht nach dir, deiner Gegenwart. Dass wir erkennen, dass dort unser Lohn bereit liegt, dass das unsere Freude ist, größere Freude als alles, was wir sonst uns wünschen könnten. Und Herr, so danken wir dir für diese Botschaft der Ermutigung, die Botschaft des Trostes, für dein kostbares Wort. Gebrauch es in unserem Leben. Hilf uns, dass wir alle unsere Hoffnung auf dich setzen und dass es niemanden gibt, der dir nicht vertraut. Herr, der vielleicht ein oberflächliches Bekenntnis ablegt, was nicht bereit ist, standzuhalten. Wir beten, dass niemand von uns sich täuscht und dass auch niemand von uns ablehnt, was du für uns getan hast. Herr Jesus, unser Retter, dass du das Kreuz erduldet hast, die Schande für nichts geachtet hast. Und bitte schenk, dass wir alle dankbar zu dir kommen, von dir Vergebung für unsere Schuld empfangen, dass wir unseren Glauben auf dich setzen. Amen.